Wenn es jetzt um einerseits um Steuer geht und andererseits um Förderung, ist das ein sehr komplexes Thema. Das haben wir jetzt auch aus Ihrem Vortrag, glaube ich, sehr klar gehört und wahrgenommen. Und gibt es noch ganz viel dazu zu sagen. Und es ist auch ein sehr ideologisches Thema. Und das ist auch ein bisschen, ich würde sagen, das, ein bisschen das Problem dabei, dass wir in Österreich über die Familien schon oft aus einer ideologischen Sicht heraus herangehen und nicht zunächst einmal Familien und Kinder einfach nur als positiv und als zu begrüßen betrachten und da herangehen. Wir sind geprägt auch von dieser Aussage, jedes Kind ist gleich viel wert. Und ich bin überzeugt, da können auch alle hier im Saal mitstimmen, aber was ist denn damit gemeint? Jedes Kind soll uns gleich viel wert sein, heißt natürlich, dass jedes Kind, egal ob es groß oder klein ist, ob es also ein Säugling ist oder auch ein studierendes Kind, ob es ein inländisches oder ein ausländisches Kind ist, oder ob es auch ein geborenes oder ein ungeborenes Kind ist, es soll dieser Gesellschaft und es ist dieser Gesellschaft gleich viel wert. Und da können alle mit. Es ist aber nicht gleichzuhalten mit den Kosten, die dafür entstehen. Die Kosten sind natürlich unterschiedlich, weil ein kleines Kind kostet einfach viel, viel, viel weniger als ein großes Kind. Wer das nicht beachtet, würde eigentlich auch schon diesen grundsätzlichen Rechtsgrundsatz, dass Ungleiches auch ungleich zu behandeln ist, nicht entsprechen. Also dieser Satz, jedes Kind ist gleich viel wert, ist eine, wenn man will, eine ethische Aussage. Das hat aber nichts mit den Kosten und mit der Umsetzung zu tun, sondern gerade im Gegenteil, darf man wissen, wenn man ein junges Kind hat, das ist anders als ein älteres Kind und das hängt natürlich auch mit der Zahl der Kinder zusammen. Auch das ist ein Unterschied. Wenn man ein Kind hat, schaut das ganz anders aus, als wenn man drei oder vier Kinder hat. Ja, der Familienverband hat das von vornherein und immer wieder und heute erst recht, also sich um dieses Thema Steuer deswegen auch gewidmet, weil anhand dieses Geldthemas ist einfach auch die Bedeutung der Familie in der Gesellschaft zu bemerken. Es ist halt so, dass das Geld ist in unserer Gesellschaft ein Maßstab, ein wichtiger Maßstab. Es ist natürlich nicht das Wichtigste im Leben, das Geld. Ich möchte das auch, sind ja sozusagen auch für die nächste Generation sein. Ich glaube, ganz wichtig ist, auch wenn wir uns im Familienverband und auch in der Gesellschaft über die verschiedensten Probleme unterhalten müssen und diskutieren, um gute Lösungen zu finden, ist es zunächst auch wichtig zu sagen, wie schön es einfach ist, mit Kindern zu leben und das auch zu betonen. Und angesichts dieser oder durch diese Diskussionen, und manchmal das darf auch zu einem Streit werden oder zu einer Auseinandersetzung, dann nicht das höhere Ziel zu vergessen und sagt, jedes Kind ist auch willkommen und das muss halt dann auch gelebt werden und das muss auch gespürt werden. Nur dann wird dann auch die nächste Generation bereit sein, auch wieder Kinder zu bekommen und dieses Engagement, das Eltern einfach aufbringen müssen, wenn sie ihre Kinder gut erziehen und gut beim Großwerden begleiten wollen, dass sie dann einfach trotz aller vielleicht vorhandener, wir haben jetzt gehört, das nicht unbedingt vorhandener finanzieller Förderungen, trotz aller Förderungen bleibt das natürlich eine große Aufgabe und auch ein großes Engagement. Ja, vielleicht, ich habe es sehr gut herausgehört und verstanden, dass es da ein verfassungsgesetzliches Mindestmaß geben muss oder gibt, wo einfach der Verfassungsgerichtshof sagt, so und so muss es sein. Wenn das nicht eingehalten ist, dann widerspricht sogar der Verfassung, also einer Norm, die über einem normalen Gesetz steht, sozusagen einer Grundnorm, eben einer besonders wichtigen Norm. Und wir haben gehört, und sozusagen darf man ruhig eigentlich auch merken und sagen, darf das so was sein? Ich habe gehört, dass sogar ab 10 Kinder schon es eigentlich nicht dem Verfassungsgerichtshof entspricht. Ab 10-jährigen Kindern. Also da müssten eigentlich jetzt alle aufstehen und sich aufregen, das darf doch nicht wahr sein. Das wäre dann kein Rechtsstaat, verstehe ich das richtig?
Ist eigentlich so zu sehen. Also wie gesagt, die konkrete Berechnung, das ist immer so eine Frage der Interpretation, was meint der Verfassungsgerichtshof wirklich? Aber wenn man das einmal umsetzt, was er in seinen Erkenntnissen sagt und ganz einfach versucht herunterzurechnen, dann stellt man jetzt eigentlich schon ein bestimmtes Defizit fest. Die Frage ist natürlich auch, was rechnet man jetzt alles in Entlastung hinein? Kinderabsatzbetrag, Familienbeihilfe, Freibetrag, muss man dann auch also die Schulbesuchsmöglichkeiten und solche Sachen reinrechnen. Also es stellen sich hier natürlich Interpretationsfragen, aber bei dem, was er selbst einmal so grundsätzlich in seinen Erkenntnissen vorgibt, muss man feststellen, dass es jetzt schon Defizite gibt.
dem ist schon wieder gar nichts hinzuzufügen. Jetzt haben wir, sind wir damit konfrontiert und jetzt sind wir bei den Förderungen und Sie merken, meine Zeigefinger, die werden sich dann auch häufig bewegen, das sind alles unter Anführungszeichen gesetzt. Unter diesen Förderungen hat dann vor 2 Jahren die Bundesregierung das sogenannte Leutersdorfer Familiensprachpaket eingeführt und man hat gesagt, ab dem 24. Lebensjahr gibt es dann keine Familienbeihilfe mehr. Und da möchte ich wieder kurz auf Ihren Vortrag zurückgreifen. Warum ist das überhaupt notwendig? Weil einfach die Eltern eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung haben. Na klar, sie müssen sich um, sie müssen sich um ihre Kinder kümmern und das eben auch im finanziellen Ausmaß. Und das endet nicht mit einem gewissen, konkret festgesetzten Alter, sondern mit der sogenannten Selbsterhaltungsfähigkeit. Und die ist beim einen früher und bei der anderen später. Jedenfalls erst dann, wenn eine Ausbildung, eine gute Ausbildung abgeschlossen ist. Und wenn eben ein Studium, zum Beispiel im Studium meiner Ausbildung mit 24 noch nicht abgeschlossen ist, geht die Unterhaltspflicht der Eltern selbstverständlich weiter. Und das ist auch natürlich gewollt von den Eltern, die wollen ihre Kinder unterstützen und gut ins Leben begleiten. Aber es ist auch eine gesetzliche Verpflichtung, es ist nicht nur aus freien Stücken. Und so wie wir gehört haben, dass trotz Bestand der Familienbeihilfe vielleicht schon ab dem 10. Lebensjahr zu wenig dieses gesetzliche verfassungsgesetzliche Mindestmaß nicht eingehalten ist. Es ist ab jetzt, seit letztem Jahr oder heuer, ab dem 24. Lebensjahr komplett abgeschafft. Also eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wenn wir jetzt uns genauer anschauen, sind 2 Bundesländer übrigens, auch das Bundesland Kärnten und das Bundesland Vorarlberg, mit dieser Frage zum Verfassungsgerichtshof gegangen und haben dort verloren. Überraschenderweise. Deswegen, weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, naja, wie wir es auch vorher schon gehört haben, die Technik, wie man denn die Familien entlastet, das ist dem Gesetzgeber freigestellt. Er muss es nicht über eine Familienbeihilfe tun. Er kann es auch anders tun. Er hat es aber leider anders nicht getan. Das heißt, der, sonst sehe ich niemand, der sonst machen würde, der katholische Familienverband sucht Familien, die in dieses Muster hineinpassen und wir möchten sehr gerne diese Frage dem Verfassungsgerichtshof vorlegen, eben unter einem anderen Aspekt. Wie kann es sein, dass wenn schon keine Familienbeihilfe gibt, der Gesetzgeber nicht eine andere steuerliche Entlastung vorsieht? Vielleicht nochmal kurz zum Familienverband. Wir setzen uns mit allen Fragen auseinander, die es bei Familien geht. Aktuell, Sie lesen das jeden Tag in der Zeitung, was ist gerade die aktuelle Frage zum Beispiel? Die Einführung eines Vatermonats oder die gemeinsame Absorge, soll das ein Recht des Kindes auf beide Eltern geben oder Elternteilzeit, Teilzeit, ist das ein Nachteil oder ein Vorteil, das haben wir auch in der Moderation schon gehört, diese Frage, die Auswirkungen in Kollektivverträgen und, und. Es gibt also eine Fülle von Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine Fülle von Fragen und Thematiken, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und eine ist auch die Frage der Wahlfreiheit. Soll es Eltern sozusagen neutral möglich sein, selber und frei zu entscheiden, wie sie denn die Betreuung ihrer Kinder vornehmen wollen? Das heißt, so, ob sie das selber machen oder ob das jemand anderer macht. Und der Familienverband ist dann strikt und klar in Richtung, dass er sagt, das dürfen, sollen, müssen die Eltern ganz autonom und selber entscheiden. Das heißt, eben eine Wahlfreiheit haben. Dazu muss es aber auch Rahmenbedingungen geben, sonst kann man bloß eine Wahlfreiheit erklären, aber wenn die nicht sozusagen lebbar ist, dann ist es eben keine Wahlfreiheit. Wahlfreiheit ist einerseits, es muss natürlich Kinderbetreuungseinrichtungen geben, weil sonst kann man sich nicht dafür entscheiden, Kinder in eine Kinderbetreuung zu geben. Es muss aber auf der anderen Seite auch für die Eltern zumindest zumutbar sein, selber zu betreuen, damit natürlich auf eine gewisse Zeit auf ein eigenes Einkommen zu verzichten. Und damit sind wir, darum auch diese Ausführung, sind wir wieder bei dem Thema, welche staatlichen Leistungen soll es denn geben, welche gibt es in Österreich? Man unterscheidet da 3 Bereiche. Das eine ist eine Geldleistung, das ist eine Direktzahlung, Transferleistung, das wäre eben typischerweise die Familienbeihilfe. Das zweite Bereich sind Sachleistungen. Für die Familie, das sind eben zum Beispiel Einrichtung von Kindergärten oder Kinderkrippen, wo also die Eltern kein Geld bekommen, sondern eine Sachleistung. Und das dritte sind Steuerermäßigungen. Und echte Steuerermäßigungen, haben Sie schon gesagt, ich möchte es noch ein bisschen verstärken, sind in Österreich ja in äußerst geringem Maße vorhanden. Sie haben sozusagen, ich sage es in eigenen Worten, dieser Kinderfreibetrag sind 132 Euro im Jahr, den man absetzen kann. Pro Kind und Elternteil. Wenn Sie sich überlegen, 132 auf 12, ich habe es halt schon mal gesagt, sind 10 oder 11 Euro und da gibt noch die Steuer, soll heißen, da bleiben, hat schon wer berechnet, 4 Euro im Monat über. Also das ist, sind solche lächerlichen Größenordnungen, dass man fast nicht davon sprechen kann, dass das eine Entlastung sein soll. 4 Euro, also das ist ein Kaugummi, aber ich weiß nicht, wie mit dem aus. Und das ist genau der Grund, warum in dem Artikel und Einladung zur Veranstaltung steht ja auch Mythos. Es ist ein Mythos, dass in Österreich die Familien so besonders gut gefördert werden. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie gerade Frau Professor, wie sie gesagt hat, in der Steuer ist eben sozusagen schon das gesetzliche, das verfassungsgesetzliche Mindestmaß nicht erreicht. Und in der in Steuererleichterungen habe ich diese Kleinstbeträge jetzt gerade erwähnt. Die OECD, die Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, hat letztes Jahr eine vergleichende Studie über Familienleistungen in den OECD-Ländern verfasst und veröffentlicht im Mai letzten Jahres. Und Österreich ist da bei weitem nicht, und nicht einmal unter den Top 10, ist da an 16. Stelle gelandet. Darum sprechen wir da von einem Mythos, weil genau mit der Begründung, wie ich mich gut erinnere, vor zweieinhalb Jahren in Österreich gibt es eh so viele Förderungen für Familien, dass man da ruhig jetzt ein bisschen was wieder wegnehmen kann, an wirklich eines Sparpakets. Also es wurde mit einfach unrichtigen Zahlen argumentiert und das Ergebnis ist, dass offensichtlich, dass eben nicht einmal das verfassungsgesetzliche Mindestmaß gefördert wird, geschweige denn, also Mindestmaß sozusagen angesetzt wird, geschweige denn es zu einer echten Förderung kommt. Allerdings, ganz genau wissen wir das auch wieder nicht, weil wir sprechen jetzt hier überwiegend und fast ausschließlich über den Bund und Bundesländer, Bundesförderungen bzw. die Steuer, die auch Bundessteuern sind. Die Länder und Gemeinden haben natürlich auch Leistungen, auch hier in Kärnten gibt es eigene Familienleistungen, Direktzahlungen und da gibt es einzelne Bundesländer, die das nicht, die sozusagen kein statistisches Material zur Verfügung stellen. Und damit, wenn man das nicht hat, weiß man eigentlich nicht genau, und das ist derzeit der Status quo, der auch vom Rechnungshof kritisiert wird, es fehlen auch statistische Angaben und Informationen, was natürlich wieder in beide Richtungen argumentiert werden kann. Wer hat Interesse daran eigentlich und warum, das zu verheimlichen? Es ist ja eigentlich überraschend, man weiß bei uns alles und kann unwahrscheinlich viel statistisch erheben, aber so große Größen und auch wichtige Rechtgrößen sind in Plastik in Österreich nicht verbindlich sagen. Das heißt, auch diese letztlichen, muss man dann sagen, auch diese Statistik der OECD kann nur vordeutlich sein, weil auch die OECD hat natürlich nur die Zahlen von Österreich und nachdem es Österreich selber nicht hat, sind auch diese Zahlen nicht, sozusagen, nicht endgültig. Vielleicht noch ein Beispiel oder sozusagen aus der Praxis heraus. Wird in der politischen Diskussion, ich habe vorher gesagt, auch den Begriff der Ideologie eingebracht, der gerade in der Familie wird immer sehr stark ideologisch argumentiert und nicht primär am, aus meiner Sicht, nicht primär am Interesse der Familien. Wird oft argumentiert, es werden auch Familien gegeneinander ausgespielt. Das heißt, man vergleicht immer die armen und die reichen Familien, wissend, dass es so viele reiche Familien gar nicht gibt. Ich sage immer, es gibt steuerzahlende, nicht steuerzahlende Familien. In Wirklichkeit müsste man natürlich nicht steuerzahlende, nicht steuerzahlende Familien vergleichen, sondern man müsste sagen, es gibt Menschen mit einem gleichen Einkommen und die Frage ist dann, wie viele Menschen müssen von diesem Einkommen leben? Das ist eigentlich die Frage. Und es kann nicht Ziel einer Gesellschaft sein, wenn Menschen mit gleichem Einkommen, manche mit Sorgepflichten für Kinder, andere ohne Sorgepflichten, einen deutlichen Wohlstandsverlust erleiden müssen, wenn man bei gleichem Einkommen eben mehrere Sorgepflichten für Kinder hat. Und das scheint aber hier der Fall zu sein. Es gibt da eine Aufstellung, eine Statistik, wo denn sozusagen wer, welche Einkommensgrößen, wie viele Kinder haben. Und da ist noch nicht veröffentlicht, aber ich denke, das wird in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, eine Statistik des Finanzministeriums, die sagt eben, dass sehr einkommensschwache Familien und sehr einkommensgroße Familien noch mehrere Kinder haben und dazwischen gibt es einen richtigen Bogen. Das heißt, sozusagen die normale Familie, die also sozusagen ein Einkommen zwischen, ich sage mal, Familieneinkommen zwischen 2.000, 4.000 und 5.000 Euro hat, die sinkt da ganz deutlich mit der Kinderzahl ab. Und ich glaube und gehe davon aus, dass das genau deswegen ist, weil einfach diese Familien eine, sozusagen diesen Wohlstandsverlust wissen und den halt nicht unbedingt verstärkt tragen wollen. Und ob sich das jetzt passiert, wahrscheinlich. Gibt es eine gute Versicherung?
Das ist nicht mein Gerät. Das Gerät der
RNB. Ich bin Astrid versichert. Also. So. Ja, das sind also, das ist kein Unfall, das sind sozusagen die...
Das kommt in den besten Familien vor.
Und, ich möchte da nochmal zurückgehen. Und trotzdem gibt es bei uns eh viele Kinder. Wir sind da jetzt in der Fertilitätsrate deutlich unter zum Beispiel den Franzosen, den Iren, den skandinavischen Ländern. Aber ich halte es für, ich betone das, was ich eingangs gesagt habe, trotzdem für wichtig zu sagen, Österreich ist natürlich ein sehr guter Platz, seine Kinder zu bekommen und großzuziehen. Das dürfen wir auch gleichzeitig niemandem ausreden. Es geht, ist nur die Frage, ob diese Gesellschaft in gerechter Art und Weise die Mittel, die vorhanden sind, verteilt. Ich glaube, das ist die, dann die politische Frage. Die erste Frage ist, es überhaupt verfassungsgerecht? Das ist eigentlich keine politische Frage, ist, ob es verfassungsgerecht okay ist, sondern das ist eine Rechtsfrage, die geklärt gehört. Das muss der Verfassungsgerichtshof erneut entscheiden. Das ist ja noch nicht einmal eine politische Frage. Die politische Frage ist dann, wenn dieses Mindestmaß erreicht ist, sollen Familien wirklich fördern oder nicht? Ja, und das müsste dann eigentlich eine Sache sein, die an der Wahl entschieden wird. Anders kann man nicht sagen. Danke.